finde das auch zumindest für mich ganz schön, dann zu sagen, hier, möchtest du, dass alle Leute deine Webseite gut lesen können? Und dann sind die meisten Leute so, eigentlich schon. Und das ist dann eigentlich das, was die Leute überzeugt, sich nochmal das Design Gedanken zu machen. Und das ist halt nicht nur über Inhalte und Design, sondern auch auf jeden Fall auch Barrierefreiheit anzuwenden. Ja, da an der Stelle möchte ich dich auch gerne nochmal kurz nerdsnipen. Du würdest heutzutage nicht mehr UL nutzen, sondern Menu als Tag für eine Liste, was quasi eine semantische Alternative ist für das hier ist jetzt quasi anstatt einer normalen Liste eine Menüliste, aber genauso funktioniert.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audio-Producerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 645. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team die Vanessa.
Hallo.
Ich bin der Shep und das bedeutet, dass wir wieder einen Gast dabei haben und das ist diesmal der Paul. Hallo Paul.
Hallöchen.
Zunächst mal schön, dass du da bist. Du warst ja noch nicht zu Gast bei uns bislang. Deswegen die Frage an dich. Magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
Jo, also ich bin Softwareentwickler, Fullstack, wie man so gerne sagt. Primär kümmere ich mich aber gerade um Webseiten und habe quasi in unserer Firma die Hauptaufgabe, mich um Web-Apps zu kümmern, aber auch um das Design davon. Und ich komme aus der Java-Welt, bin in die Clojure-Welt übergegangen und bin jetzt sehr großer Freund von HTML und CSS, solange ich nicht im Backend unterwegs sein kann. Wohne in Mainz und ansonsten sind wir eine kleine, süße Firma, die sich mit Open Source inzwischen beschäftigt, Vollzeit. Und dazu dann später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Ausflug.
Ja, genau. Tatsächlich ist es auch sozusagen der Anlass, warum du hier bist. Du warst auf einer CT Webdev zuletzt und hast einen Vortrag gehalten und es ging da um eure Webseite und die Dinge, die ihr tut und die Tatsache, dass ihr das Thema Barrierefreiheit so ein bisschen für euch entdeckt habt und euch da so reingenerdet habt. Und ihr sozusagen ihr seid jetzt keine Accessibility-Berater. Das ist jetzt nicht das, mit dem ihr euer Geld verdient, aber ihr seid schon doch, ihr habt ein großes Know-how aufgebaut im Laufe der Zeit. Und genau, wir wollten mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie das so abgelaufen ist und was so eure Erkenntnisse und Learnings waren und was ihr vielleicht auch oder du als Tipps für unsere HörerInnen hast, die in euren Schuhen stecken letztlich.
Genau, also wie du schon gesagt hast, es hat eigentlich alles mit dem Neuaufbau von unserer Webseite angefangen, was man ja sehr gerne mal macht, wenn die Zeit da ist. Und da sind uns Accessibility Testing Tools unter die Nase gekommen. Das haben wir dann ausgetestet und gesehen, dass die Tests nicht wirklich durchgehen, sondern da einiges fehlschlägt. Und ab dem Punkt war mir auf jeden Fall mal interessiert, was jetzt eigentlich das große Problem hier sein soll. Und mit der Webseite und allem, was danach kommt, haben wir uns die letzten 2 Jahre sehr stark auf jeden Fall in das Thema reingearbeitet. Wir versuchen das eigentlich überall anzuwenden, wo wir dran arbeiten. Das sind natürlich zum Teil bestehende Kunden, mit denen wir mal einfach im Gespräch sind und die dann auch darauf hinweisen, um die dann so ein bisschen zumindest mal in die Richtung zu schubsen. Vor allem, weil ja jetzt das rechtlich relevant wird. Aber auch unsere eigenen Produkte, unser Open-Source-Produkt, was wir mitentwickeln, da haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen die Sachen, die wir jetzt gelernt haben über ein Jahr, sofort integrieren, um auch nochmal zu gucken, wie es ist, eigentlich von Anfang an das mitzudenken. Und basierend darauf, das hast du ja auch schon gesagt, habe ich mir gedacht, kann man auch mal einen Talk machen. Und der Talk hieß, Barrierefreiheit kann so einfach sein. Denn ich habe dabei festgestellt, so schwierig ist es eigentlich nicht. Man muss sich halt mal die, jetzt kommt's, Dokumentation durchlesen. Und das hat dazu geführt, dass ich meiner Meinung nach mich persönlich zu einem sehr viel besseren Webentwickler weiterentwickelt habe. Worauf ich auch persönlich ein bisschen stolz bin, wenn ich so meine vergangenen Produkte oder Projekte oder was auch immer anschaue und das mit heutzutage vergleiche. Da sind ja viele wahrscheinlich in der gleichen Situation, dass man auf seinen Code von vor 3 Jahren zurückschaut und sich an den Kopf fasst, um sich zu denken, wer hat das geschrieben?
Mhm. Und natürlich ja, das kennen wir alle.
Man selbst. Mhm. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass zumindest im Thema HTML, CSS und CSS der Hauptgrund, warum mein Code nicht mehr so schön ist, dass ich noch nicht refactored habe. Und da muss ich sagen, habe ich auch ein Gefühl für die Technik gefunden, die wir ja gefühlt jeden Tag alle nutzen, die mich auf jeden Fall auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit dem Thema Webseiten in Verbindung gebracht hat. Nicht nur als pures Runterarbeiten, sondern auch mal zu sehen, wie viele Gedanken sich gemacht wurden für Webstandards und was alles schon drinne ist und wie gut das eigentlich alles miteinander funktioniert und auch was heutzutage die letzten Jahre an Features hinzugekommen sind, wofür wir dann seit ein paar Jahren immer weniger JavaScript brauchen. Mhm. Das finde ich schon eine sehr schöne Entwicklung, dem zu folgen zu können.
Ja, da schließen wir uns an. Das ist echt schön. Ich habe auch gerade jetzt, also es war ja gab eine Web-Performance-Konferenz. Da gab es auch so quasi so eine Jam-Session davor mit so kleinen Lightning-Talks und einer davon, da ging es eben um diese ganzen Neuerungen, die man in diesem, aus diesem Open-UI-Umfeld hat. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Da sind, kommen so Sachen wie eben diese Exclusive Accordions, dass du quasi jetzt machen kannst, dass so Details-Elemente voneinander wissen und wenn eins aufgeht, dann gehen die anderen zu.
Ja, da habe ich sehnsüchtig drauf gewartet, nachdem ich es in der State of HTML-Umfrage gesehen habe, dass es kommen soll.
Ja, okay, ja genau, das war dann Teil davon. Also die machen vieles, oder die arbeiten an vielen dieser Probleme, die du gerade genannt hast, die man momentan versucht, mit ganz viel JavaScript zu erschlagen, was dann irgendwie, je nachdem, vielleicht auch gar nicht mal so barrierefrei ist und eben auch natürlich geladen und ausgeführt werden muss. Und das kann man sich dann alles sparen und auf die Webplattform setzen, also Popover API und dann kommen ja auch noch irgendwie Stylable Selects bald. Genau. Ja, cool. Aber fangen wir doch erstmal damit an, welche Tools haben euch denn überhaupt darauf gebracht, dass es da noch irgendwie im Barrierefreiheitsbereich mehr zu tun gibt? Also ich hätte jetzt vermutet, so irgendwie sowas wie Lighthouse, weil das irgendwie alle laufen und dann kriegt man ja da auch Performance-Kram und Best Practices und dann ist ja immer noch auch Accessibility. So, und dann, dass man da sozusagen, dass das gehijackt wird, um auch so Barrierefreiheitsthemen irgendwie einem dann näher zu bringen. War das Lighthouse?
Tatsächlich haben wir für die Lighthouse-Features immer das Mozilla Observatory benutzt. Mhm. Also in dem Sinne geguckt, ob unsere Header richtig gesetzt wurden. Mhm. Und da gab es das Feature, soweit ich weiß, damals noch nicht. Wir haben Pelli-CI gefunden, was sowohl auf dem Computer lokal laufen kann, im Terminal oder auch in der Pipeline. Und das hat uns erstmal nur mitgeteilt, dass was falsch läuft und als Textausgabe. Und wir haben dann aber relativ schnell von WebAIM, glaube ich, ist es das Wave-Tool, wave.webaim.org, genau. Wir haben Wave von WebAIM gefunden, was einem wunderschön im Browser alle Sachen nochmal markiert, ein Icon hinsetzt, ob da jetzt ein Fehler ist oder nicht. Und daran konnte man dann auch schön im Team bei uns intern sehen, wie eigentlich wirklich die Lage ist, weil eine Visualisierung von dem, wo man nicht so ordentlich gearbeitet hat, ist doch immer was Schönes. Und eigentlich war das dann für mich persönlich der Punkt, wo ich noch ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Vor allem, weil das Tool ja auch auf die Dokumentation verweist. Und daran konnte man sich sehr gut entlanghangeln, weil man direkt eine Erklärung hatte, was das Problem ist, wie man es löst und wie das definiert wurde in den Guidelines.
Ja, genau. Das ist ja oft so, dass diese Accessibility-Tools etwas, die können nebulös sein und dass sie irgendwelche bestimmte Dinge bekritteln und mit Begriffen um sich werfen, möglicherweise, die man, die einem erstmal nichts sagen, irgendwie sowas wie dieses Area-Attribut kann man aber nicht verwenden, wenn man den Role dich setzt oder so, dann so, ja, was möchten sie mir sagen? Genau, also dann, das ist natürlich super hilfreich, wenn man dann irgendwo hingeführt wird, wo man sich schlau lesen kann. Und würdest du sagen, dass diese Dokumentation, die ja, ist das ist dann offizielle W3C-Dokumentation, nehme ich an, oder ist das dann von den Wave-Machern?
Ja. Ja, also die leiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir können ja mal kurz, ich gebe mal kurz Wikipedia ein. Mhm. Ich glaube, das ist eine direkte Weiterleitung. Wikipedia hat natürlich auch ein paar Probleme. Genau, das ist ein Link. Ah, der geht auf die WebM-Seite, aber die WebM-Seite hat auch die ganzen WCAG-Regeln nochmal referenziert. Mhm. In wahrscheinlich. Ah, nee, das ist nur eine Liste, die dann wieder auf die W3.org-Seite weiterverweist. Genau, ja. So war das.
Ja. Genau, aber du würdest sagen, also wie war das für dich? Also wenn, als du dann oder als ihr gestartet seid, war das dann für euch erstmal so, war das gut erklärt oder musstet ihr euch da auch erstmal ein bisschen reinfuchsen?
Also mein Hauptproblem mit dem Thema ist eigentlich, dass die Erklärungen und die Lösungen sehr verteilt sind. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich die Guidelines, die quasi offiziellen, die sind aber sehr abstrakt gefasst. Auf der anderen Seite habe ich mich dann bei der, ja, das mache ich auch mal kurz auf, das spreche ich auch mal noch als Link, die Patterns von W3.org. Mhm. Die haben eine extra Arbeitsgruppe für Web Accessibility gebildet und haben sehr viele Muster quasi, was man so braucht, halt erklärt. Da muss man nur aufpassen, das ist eigentlich nicht, wie man es machen soll, sondern nur anhand der ARIA-Label. Das heißt, wenn es ein natives HTML-Element gibt, dass das alles schon kann, sollte man es auch nutzen. Aber das war für mich so erstmal das Praktischste, weil man Code gesehen hat. Mhm. Und selbst wenn wir jetzt mal auf die Mozilla-Dokumentation draufschauen, da werden natürlich auch immer noch Hinweise gegeben für Accessibility. Die sind dann aber auch immer sehr kontextlos. Das ist natürlich schon wichtig, dass man das versteht, wie das dieses ein Element barrierefrei ist und auch barrierefrei dann halt eingesetzt werden kann. Aber wenn ich jetzt dann überlege, ich muss mich auch um die ganze Navigation vom Keyboard kümmern über die Webseite, diese zusammenhängenden Sachen, dafür war dann definitiv die W3.org-Seite mit den Patterns sehr hilfreich und die Einführung, die auch W3.org gegeben hat zu dem großen Thema. Da gibt's ein paar, wie soll ich sagen, Text-Essay-Tutorials. Die sind sehr lang, sehr detailliert. Mhm. Nicht so einfach zu lesen, meiner Meinung nach. Aber wenn man die Zeit da reinsteckt, hat man auf jeden Fall einen guten Überblick und weiß, wo die Fallstricke sind. Ob das jetzt der Teil ist, der einfach ist, wie ich in meinem Talk das betitelt habe, würde ich mal verneinen. Aber in der Theorie finde ich eigentlich alles, was da erklärt wurde, gar nicht mal so kompliziert oder schwer umzusetzen. Wie gesagt, ich finde, die Informationen sind halt nicht so gut aufbearbeitet.
Das heißt, wenn der Groschen dann sozusagen fällt und man die ganzen Mosaiksteine irgendwie zusammenbringt im Kopf, dann merkt man eben, dass es nicht so schwer ist, eben von Anfang an barrierefreie Dinge zu bauen. Aber eben so diese ganzen Zusammenhänge muss man dann doch irgendwie erstmal herstellen, wahrscheinlich.
Ja, es fehlt halt so ein bisschen der Kurs, der einen an die Hand nimmt und durch diese ganzen Themen führt. Also eine Art Checklist. Ja. Da habe ich zumindest noch nichts gefunden. Es gibt sicherlich ein paar Bücher, die das machen, aber was mir da eher fehlt, ist eine Webseite, die Ressourcen verlinkt. Das sind auch Sachen, die ich jetzt irgendwie mal für mich angefangen habe zu sammeln. Weil das sind dann immer Leute, die dann fragen, wo fange ich denn an? Und ich habe zumindest jetzt, stand jetzt noch keinen wirklichen Punkt, wo ich sagen würde, das ist eine Quelle der Wahrheit, wo man alles andere findet, sondern es ist dann immer eine Linksammlung. Und da dann nochmal zu erklären, wofür ist welcher Link wichtig und wo solltest du anfangen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Weil das ist dann auch wieder was, glaube ich, den Leuten mehr Arbeit macht, als es eigentlich notwendig wäre.
Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so im realistischen Alltag kommt man ja oft gar nicht mit dem Gedanken daher, ich mache jetzt mal so einen kompletten Kurs und dann schaue ich mir das und dann schaue ich mir das an, sondern man hat ja sehr oft eigentlich ein konkretes Problem und dann fängt man entweder an zu googeln oder, ich fand es auch, vorhin musste ich etwas schmunzeln, als wir die Beispiele nannten, wie, ach, vor 3 Jahren, was ich da für einen Code geschrieben habe. Ich bin mal gespannt, also heutzutage weiß man noch, vor 3 Jahren habe es ich geschrieben. In den nächsten 3 Jahren, wer weiß, ob das nicht die AI geschrieben hat. Und da muss ich auch dazu sagen, ich habe immer gern ChatGPT teilweise mal bezahlt, teilweise unbezahlt, diverse Sachen gefragt. Ja, es kommt halt die most likely Antwort zurück. Und da waren Antworten dabei, wo ich mir dachte, nee, es klingt alles schon falsch, weil es geht schon damit los, dass alles ein Div-Container-Element ist. Mhm. Ja. Aber gut, soweit war mir das jetzt noch klar. Ein Div-Container brauche ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt's was Besseres. Aber die nächste Antwort, die dann irgendwie kam, war, okay, diese 20 ARIA-Sachen drauf. Was das andere Extrem ist. Aber die richtige Antwort war eben nicht dabei, wie, hey, es gibt dieses HTML-Feature, das du benutzen kannst, oder das kannst du so und so vielleicht beim CSS machen. Und manchmal wird das empfohlen und manchmal wird das empfohlen. Die Antwort, die dauert halt sehr lange und relativ manchmal ein bisschen Research, bis man die dann da hat.
Ja, wenn die Schwarmintelligenz versagt dann, ne?
Also die, ja, wenn halt zu viel Nonsense da schon unterwegs ist, dann, wie gesagt, ja, die most likely Antwort, die dann da eben kommt. Mhm. Und deswegen, zumindest war das eben auch mein Hauptproblem, dass immer, wenn ich gesagt habe, ich befasse mich jetzt mal mit dem Thema, ich lese dieses Buch durch, das war auch bei TypeScript auch sehr ähnliche Learnings, die ich dort hatte. Wenn ich wirklich gesagt habe, ich mache jetzt diese Tutorials, ich mache jetzt dieses Side-Project, das ich damit baue, dann ist es langsam in meinen Kopf reingekommen. Aber immer, wenn ich mir dachte, ich muss jetzt dieses spezifische Problem lösen, eine Karte, die am Anfang ein Bild hat und dann erst das Heading, wie man das halt so macht. Dann kam ich auf spezifische Seiten. Ich versuche den Link nochmal zu finden. Ich glaube, so Inclusive Components, irgendwas Elements. Mhm. Und da gibt's ganz nette Beispiele. Da hatte ich dann aber auch 2 Jahre später Gespräch in der Arbeit, je nachdem, nach welchem Dialekt man hier spricht, dass jemand meinte, ah ja, es ist eigentlich ganz nett, aber in unserem Fall würden wir jetzt doch eher das benutzen, weil es diese und jene Nachteile eben auch hat. Und am meisten habe ich dabei festgestellt, ich konnte jetzt zwar meine spezifische Karte schreiben, aber ich wusste immer noch nicht, ist es jetzt wichtig, in welcher Reihenfolge meine Headlines sind oder sowas. Ja. Oder wie ich denn andere Komponenten baue. Und ja, mit Dokumentationen lesen und verstehen meintest du genau vorher das, dass man jetzt muss, hier hat man was von Wave, dann geht man bei Mozilla rein, dann hat man hier so eine CI und so eine Reinfuchserei.
Auch dann, wenn man sich die WCAG-Regeln anschaut, die sagen ja nicht daraus gar nicht, wie ich das richtig umsetzen soll. Das ist auch wieder schön, gut gemeint, auch natürlich, mit den besten Intentionen. Aber wenn mir das niemand erklärt, wie ich es richtig mache, mit einem guten Beispiel, und das gute oder das negative Beispiel ist ja, dass die Sprachmodelle es nicht hinkriegen, ein gutes Ergebnis zu liefern, weil sie halt nicht die Daten haben, wie man es richtig macht. Das ist ja quasi der Beweis, dass Webseiten nicht barrierefrei sind, wie sie gerade existieren. Dann muss viel experimentiert werden. Und experimentieren bedeutet immer sehr viel Zeit aufwenden. Und ich habe Glück bei meinem Arbeitgeber, dass ich das machen kann, dass ich die Freiheiten dafür habe. Aber irgendwo muss man natürlich auch wissen, dass das nicht überall so geht und Wirtschaftlichkeit nicht ein Nebenthema ist, sondern da wird dann halt eher Barrierefreiheit so ein Nebenthema leider. Bis halt natürlich die EU einschreitet und sagt so nicht. Aber auch das wird, selbst wenn die Gesetze kommen, natürlich nicht in dem Ausmaß behandelt werden, wie es eigentlich, finde ich, gerechtfertigt wäre, dass man allen guten Zugang zum Internet verschafft.
Auf der anderen Seite finde ich, und ich glaube, wir sind da alle so ein bisschen, alle drei ein bisschen auf dem gleichen Nenner, dass bis zu einem gewissen Grad, und den kann ich jetzt selber nicht so ganz genau benennen, ist es nicht mehr Arbeit, es richtig zu machen, sondern ich brauche nur dieses spezifische Wissen dafür. Und du hast am Anfang, Paul, so einen ganz schönen Satz gesagt, ich versuche ihn mal zu zitieren, aber dass man irgendwann feststellt, wie viele tolle Features es eigentlich in HTML und CSS gibt. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man HTML und CSS-Tutorials macht und irgendwie fokussiert man sich halt auf jetzt, ich brauche einen Header, aber dann ist es eben oft so ein Beispiel mit div, 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 div. Und einerseits will man dann Neuanfänger bei der Thematik nicht überfordern mit, du kannst das Nav-Element verwenden und UL und LI da drinnen und darin dann einen Link, weil man will sich vielleicht gerade spezialisieren auf das CSS davon, wie man es richtig stylt und nimmt dann eben als Codebeispiele eher Divs, damit man den Kontext ein bisschen kleiner hält. Aber ich versuche noch so die Angst immer von Leuten wegzunehmen, dass Accessibility so viel krasse mehr Arbeit wäre. Und es wird wahrscheinlich leider so viel krasse Mehrarbeit werden, wenn ich es nie einführe. Das ist genau bei meinem JavaScript-Code genauso. Ich muss nicht unbedingt ein Closure verwenden, ich muss nicht wissen, was Hoisting ist. Aber wenn ich nur Spaghetti-Code schreibe, ist es irgendwann schwierig, was Gutes draus zu machen, als wenn ich am Anfang nur so ein paar kleine Techniken verwende, um das irgendwie skalierbarer zu machen.
Ja, da an der Stelle möchte ich dich auch gerne noch mal kurz nerd-snipen. Du würdest heutzutage nicht mehr UL nutzen, sondern Menu als Tag für eine Liste, was quasi eine semantische Alternative ist für, das hier ist jetzt quasi anstatt einer normalen Liste eine Menüliste, aber genauso funktioniert. Das sind auch so Sachen, diese ganzen Tags, ob es jetzt Menu ist, Details oder so, oder jetzt Search, relativ neu dazu gekommen. Da freue ich mich auch immer, schick das allen meinen Freunden, die irgendwas mit Web machen und sagt so, guck mal, was es alles gibt, weil ich freue mich dann auch immer, das in meinen Code einzubauen, weil diese Div-Container auf einmal verschwinden und der Code lesbarer wird. Und wenn ich dann in meine IDE, also IntelliJ macht das sehr schön, wenn ich da korrekt meine Sections, meine Headings und noch ein paar andere Elemente benutze, habe ich auch einen super Outline, um mich im Code zurechtzufinden. Und eine sehr gute Übersicht über, was da passiert. Was mich in letzter Zeit sehr motiviert, das noch mehr zu machen, weil sobald HTML-Dateien ein bisschen größer werden, werden sie auch unübersichtlich. Und solange wir uns an Standards halten, können halt Programme daraus auch ableiten, wie das eigentlich gemeint ist und uns dann halt helfen beim Navigieren. Und da sind schon wieder bei dem Thema, es macht die Entwicklung einfacher. Wieso? Viele Sachen, wenn man sich mit Accessibility und der Dokumentation beschäftigt in dem Fall.
Ja, Div ist so ein bisschen ein Any geworden wie im TypeScript. Ja. Und ich hoffe auch drauf, dass Tools auch immer besser werden, zu sagen, hey, ich schaue nicht nur, ob es generell valides HTML ist, sondern auch wirklich, ob es immer mehr überprüft werden kann. So, ja, das Div ist, ich meine, es ist jetzt okay, aber wir bieten an der Stelle auch Menu und Search an und das wäre ja vielleicht ein
Punkt. So wie inzwischen immer mehr und mehr IDEs einem anbieten, eine For-Each-Schleife zu nutzen oder irgendeine ähnliche Funktion, anstatt mit einem Iterator über die Liste zu gehen, was das Leben sehr viel, naja, einfacher, nicht unbedingt. Manchmal ist es auch ein bisschen komplizierter an der Stelle. Aber es wird zumindest aufgeklärt, was es für Alternativen gibt. Und dafür, was dazu führt, meiner Meinung nach, dass die Leute bessere Entscheidungen treffen, was sie jetzt eigentlich machen mit ihrem Code.
Ja. Naja, das HTML-Vokabular ist ja tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Also es gab ja mal auch irgendwann, ich glaube auf CodePen so eine Art Quiz oder so, wer kann die meisten HTML-Elemente irgendwie fallen einem ein, so wie weit kommt man? Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendwer das mal komplett hingekriegt hat, aber es ist wirklich erstaunlich, was es alles gibt. Und ich glaube, da sind auch jetzt gar nicht mal die Legacy-Sachen, die schon alle sozusagen abgemeldet sind, mit dabei gewesen. Gibt's ja sogar theoretisch noch mehr HTML-Vokabular.
Fairerweise muss man natürlich auch sagen, finde ich, dass wahrscheinlich ein Drittel davon reicht in den meisten Fällen, weil allein 30 Tags sind dafür da, um Text irgendwie zu markieren, mit Underline oder Marker und ja, so ein Kram. Das ist schon cool zu wissen, aber in der Realität ist es ja eher selten gebraucht.
Ja, genau, das sind ja so Special Interest Sachen viel. Ja. Kommt natürlich im Text, aus dem Textbereich auch daher, dass HTML ja eigentlich so für irgendwie für die Wissenschaft mal gedacht war und da einfach sehr viel in Text abgehandelt wird und das dann irgendwie wichtig ist, aber zum Beispiel das Mark-Element, das habe ich mal benutzt. Wir haben so eine Suche, die natürlich in einem Search-Element steckt, klar, logisch, mit so einem quasi Autocomplete, das dann aufklappt, dass den Bereich in dem Wort dann mit diesem Mark versieht. Also wo eben das, was man eingegeben hat, drin vorkommt und dann so haben wir das dann da genutzt und da ist es ja irgendwie dann auch sinnvoll untergebracht. Ja, genau, es gibt halt dann immer so Situationen, wo man so denkt, hey, jetzt cool, jetzt kann ich mal das Mark hier benutzen und das dann auch okay.
Und es ist auch, finde ich, an der Stelle nochmal Nebenthema quasi, wichtig für DesignerInnen zu wissen, hier eine unterstrichene Textstelle ist ein Link. Das heißt, wir unterstreichen nichts, das ist auch nicht barrierefrei. Und wenn wir dann jetzt hingehen und sagen, es gibt aber dieses Mark-Element, womit wir auch nochmal Text anders visuell hervorheben können, was halt nicht nur Bold-Schnitt und Kursiv ist, dann glaube ich, ist auch wieder mal viel getan, wenn diese Information an die erste Instanz weitergegeben wird, die dann wissen, oh, wir können diese ganzen Features nutzen, das können Leute dann sehr einfach umsetzen, wenn das Webseite von einem Design in Code gegossen wird. Und auch da ist wieder, finde ich, der Punkt, dass es einfacher ist, wenn alle informiert sind, wie man HTML nutzen kann oder CSS. Weil zum Beispiel meine Freundin, die macht jetzt Kommunikationsdesign, oder hat sie studiert, besser gesagt. Und die haben das nicht gelernt. Die haben keine Ahnung, wie HTML richtig funktioniert. Die können in Figma natürlich was bauen, aber dieser Mock oder Prototyp, der wird schwer in die richtige Welt übersetzt werden können. Und vor allem, wenn man sich dann überlegt, ja, da haben sich Leute Gedanken gemacht, die haben das studiert, die wissen schon, was sie tun. Aber wenn ich das dann versuche, in ein Layout zu bringen, was halt HTML versteht, responsive ist und sowas, da merke ich einfach an vielen Stellen, so weit kann man einfach nicht denken, wenn man nicht diese Information hat, was zum Beispiel jetzt HTML und CSS wirklich kann oder wie es aufgebaut ist. Die Box-Layouts, das sind so Sachen, da denke ich auch, mein nächster Vortrag, den ich einreichen werde zum Thema, den versuche ich bei einer Design-Konferenz einzureichen. Mhm.
Ja, das ist ja auch irgendwie auch wichtig, auch so Brownback-Sessions oder so in Firmen, wo man dann mal jetzt erzählt, was denn alles so gibt und was jetzt vielleicht auch geht mittlerweile in CSS, ist ja auch für Designer wichtig.
Ja.
Ja, die kommen vielleicht dann nicht so leicht an diese Infos dran, sondern eher, was gibt's Neues in Figma, welche Figma-Plugins gibt's und so. Das sind ja dann viele derer Themen.
Die dann einem...
Ich würde das auch für Developer und Studium genauso einwerfen. Ich hatte jetzt zumindest als Frontend-Entwicklerin dann den Vorteil, dass ich auch tatsächlich Medieninformatik studiert hatte mit dem Human-Computer-Interaction-Fokus. Es war damals so, hat sich halt gut angefühlt im Nachhinein. Das war einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Wahl, weil wir zumindest auch einen Kurs dafür hatten, aber wirklich auch in die Designrichtung auch trainiert wurden. Aber dennoch habe ich im Studium nichts gelernt von, ich glaube, es blieb auch mein Div im Endeffekt. Aber zumindest habe ich mal HTML schreiben dürfen und jQuery. Aber ich glaube so wirklich, ich kann mich nicht erinnern, zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran, ob Sections mal erwähnt wurden und Headline Order oder etc. Das passierte dann bei mir wirklich ausschließlich im Job und durch Mentoren, Mentorinnen und dem ganzen Team, die dann eben schon ein bisschen mehr Wissen hatten und eben bei Code Reviews dann richtig, deswegen sind Code Reviews auch wirklich wichtig, die richtigen Anmerkungen gemacht hat.
Das bringt mich auch gerade auf die Idee, mal alle Studienverlaufspläne und Modulhandbücher zu checken, ob die einen Kurs haben zu barrierefreiem Design, zumindest digitales, oder die Profs durchfragen, ob sie das in ihren Einführungsveranstaltungen zumindest mal erwähnen oder wissen, was damit gemeint ist. Weil ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Metrik, um irgendwann mal herauszufinden, wird sich in den nächsten Jahren signifikant was ändern oder hinken da die Ausbildungsbetriebe sehr weit hinten dran?
Ja, vielleicht kommt das jetzt ja durch eben die Gesetzgebung, so wie vielleicht, also ich weiß es ja nicht, ich habe das jetzt ja in der Zeit nicht studiert oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch sowas wie Datenschutzthemen vielleicht dann auch eine Rolle spielen, auch weil es da eben die DSGVO gibt. Ist aber jetzt nur mal so eine These. Also
auf jeden Fall, Universitäten haben das soweit ich das weiß, nicht. Die sind dann doch sehr wissenschaftlich orientiert. Aber immer mehr Hochschulen haben auch zumindest ein oder zwei Semester mal einen Kurs zum Thema Recht. Und ich glaube, da werden sicherlich DSGVO-Themen angesprochen und vielleicht hoffen sich auch demnächst die neuen EU-Richtlinien. Aber auch da ist dann natürlich, wenn im Fachrecht das angesprochen wird, die Frage, wie gut sich das dann weiterführen lässt in die Umsetzung.
Ja. Genau, wenn wir jetzt mal zurückkommen zu eurem Projekt oder zu euren Projekten, also es waren ja diverse, du hast ja gesagt, es ist ja eure Webseite gewesen, eure Open Source Projekt, das ihr als Firma auch betreibt, dessen Namen du auf jeden Fall gerne auch nennen kannst, ne? Keine Scheu.
Ja.
Und auch die Kundenwebseiten, hast du ja gesagt, die habt ihr ja dann auch, da habt ihr das Thema ja dann auch mit einfließen lassen. Was waren denn da so die Dinge, die Easy Wins oder die Sachen, wo ihr am meisten irgendwie umgebaut habt oder verbessert habt?
Ja, also auf jeden Fall sind die einfachsten Sachen immer Kontraste. Da gibt's nichts, was einfacher ist, weil grauer Text auf grauem Hintergrund, da sind wir schon an einem Punkt, wo Leute ab einem gewissen Alter einfach gar nichts mehr sehen. Und das ist schon eine sehr große Personengruppe.
Oder auf gewissen Bildschirmen. Ja,
das kommt dazu. Oder wenn man einfach ein gutes Gerät hat und draußen in der prallen Sonne ist, dann kann der Bildschirm so gut sein, wie er möchte. Die Natur ist stärker. Das ist nämlich auch immer der Punkt. Also wir reden dann immer so über den Extremfall, Leute, die quasi gar nichts mehr sehen, zum Beispiel, die sind natürlich auch sehr davon betroffen und profitieren extrem davon. Aber wir alle profitieren davon, weil ob es jetzt draußen in der Sonne ist, eine schnelle Information zu bekommen auf einer Webseite und sich nicht durch schlecht designte Strukturen zu wühlen und dann einen schlecht kontrastreichen Text versuchen zu entziffern. Das merkt man schon schnell mal, wenn man ein bisschen drauf achtet und mal so zurückblickt, an welchen Situationen man eigentlich keinen Spaß mehr hat mit einer Webseite. Und da finde ich halt auch, ist dann wieder das persönliche Interesse, zum Beispiel mir da das öfters durchzusetzen. Und dieses persönliche Interesse hat sich dann zum Beispiel bei mir auch noch bei meinen freiberuflichen Projekten dazu gedrängt. Und da mache ich manchmal für im Bekanntenkreis, vor allem WordPress-Seiten, für kleine Unternehmen, die halt eine Webpräsenz brauchen. Aber da habe ich festgestellt, alle finden das Thema eigentlich ziemlich gut und haben da eigentlich nichts einzuwenden. Viele Leute haben dann so ihre eigenen Designs und das ist immer so ein bisschen schwierig zu kommunizieren, dass das nur ein Entwurf ist, den man dann nochmal überarbeitet und es Gründe gibt, warum man Sachen anders macht. Aber ich finde das auch zumindest für mich ganz schön, dann zu sagen, hier, möchtest du, dass alle Leute deine Webseite gut lesen können? Und dann sind die meisten Leute so, eigentlich schon. Und das ist dann eigentlich das, was die Leute überzeugt, sich nochmal das Design Gedanken zu machen, zu merken, hier, ich weiß natürlich, was auf der Webseite steht, ne? Wie so oft. Und dann hast du deine Scheuklappen auf und denkst, das passt schon alles. Und das ist halt nicht nur über Inhalte und Design, sondern auch auf jeden Fall auf Barrierefreiheit anzuwenden. Und da muss ich sagen, haben wir auch als Firma dann am Ende natürlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber das ist auch nochmal ein bisschen einfacher dann, weil wenn man mit rechtlichen Themen kommt, sind viele Firmen natürlich sehr redebereiter, um nochmal, hör nochmal genauer hin, was da jetzt gesagt wurde. Sind jetzt auch viele, haben noch in Erinnerung, wie es war, als die DSGVO-Verordnung eingeführt wurde. Da sind ja auch viele, naja, ich sag mal so, unter die Räder gekommen mit ihren Webseiten und generell vielen, was gemacht wurde, oder Impressumspflicht. Da muss man natürlich aufpassen und die meisten Leute haben daraus gelernt. Das finde ich ist schon mal gut. Und diese, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Angst, aber diese Vorsicht, die können wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen bei dem Thema mitnehmen, weil wenn jetzt Mitte nächsten Jahres das die Verordnung in Kraft tritt, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Leute anfangen, die Mitbewerber abzustrafen, indem sie halt anzeigen. Und davor möchte man sich natürlich auch auf jeden Fall schützen.
Und genau, die Farbkontraste, das kenne ich auch. Also das kenne ich auch im Zusammenhang, dass das dann irgendwie dummerweise dann die Firmen-CI betrifft und dann, wie machen wir das denn jetzt und so?
Ja, das ist ein sehr großes Fass, was dann aufgemacht werden muss, leider.
Ja, genau. Was würdest du noch sagen, was so klassische Probleme sind, die man einfach irgendwie vielleicht berücksichtigen sollte besser?
Ich würde sagen, das andere, was auf jeden Fall noch extrem wichtig ist, ist, wie Text skaliert. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Browser Leute haben, die ihre Textgröße auf nicht den Default-Wert lassen, was meistens 16 Pixel ist, sondern ich habe mal bei einem älteren Herrn den Laptop eingerichtet und habe dann Windows auf 200% gestellt und gefragt so, gut so. Und er so, geht noch mehr. Mhm. Und ich so, 300%. Er so, geht noch mehr. Und dann haben wir halt auf einmal Windows auf 400% gehabt. Und wenn dann der Text auf der Webseite nicht mitskaliert, dann bringen diese ganzen Zoom-Features so semi viel. Und die Responsiveness muss das auch alles mit abkönnen. Und da war ich sehr begeistert, wie man eigentlich das alles mit Rem und M als Größeneinheit regeln kann. Und das ist einfach wunderschön, weil man auch als, ich wieder als Entwickler, eine super responsive Webseite habe, wo sogar die Abstände mit skalieren können, wenn wir zum Beispiel entweder die Borders oder auch natürlich die Spacings und Gaps bei verschiedenen Elementen mit Rem oder EM setzen. Und für alle sieht's am Ende gleich aus. Vielleicht sollten wir dann nochmal das Clamp-Feature nutzen, was relativ neu ist und ein bisschen verwirrend, würde ich sagen. Aber da kann man sich dann halt helfen und sagen, hier, ich möchte jetzt nicht über die Seitenhöhe raus meinen Buchstaben haben oder meinen Abstand. Das hilft dann, diese Grenzfälle zu vermeiden. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen kommen diese Grenzfälle gar nicht zustande. Da hat man dann schon sehr, sehr krasse Designs, die dann vielleicht eine Hero-Schriftart haben, die schon im normalen Modus auf fast den ganzen Bildschirm füllen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wenn man merkt, okay, die Webseite fängt auf einmal nach rechts an zu scrollen, der Text wird nicht größer, da kann man den CSS-Code aufräumen und barrierefrei mit reinbringen. Das ist auch auf jeden Fall eher eine der einfachen Sachen, die wir umsetzen können.
Ja, da gibt's ja wahrscheinlich sogar Plugins für irgendwelche CSS-Post-Prozessoren, die dann die Pixel auf Rem umbocken oder sowas automatisiert. Das ist ja auch schon mal ein erster Schritt dann vielleicht.
Ja.
Bei Inhalt, der von Nutzerinnen generiert wird, ist es manchmal so ein bisschen schwierig, weil man dann ja die Texte nicht in der eigenen Kontrolle hat. Ich wäre mal so ein bisschen vorsichtig mit dem Clamp. Und vorsichtig meine ich, kurz hinterfragen, ist das jetzt gerade eine Designentscheidung für das perfekte Rasterverhalten oder ist es auch ein Accessibility-Design, dass ich jetzt nicht was abpunkte, was total wichtige Infos sind. Also für mich ist es auch immer okay, wenn das jetzt irgendwie eine Art Teaser-Karte, wie man das auch immer nennen will, so eine Vorschau von irgendwas ist, wo irgendwas drin abgepunktet ist und ich kann aber draufklicken und dann kommt irgendwie ein Modal, whatever, und da steht der ganze Text voll drin. Bin ich fein damit. Und Edge Cases sind auch okay, wenn ich nach 10 Zeilen sage, okay, also wenn jetzt irgendwie jemand hier wirklich 10 Zeilen reingeknallt hat, dann bitte nach 10 Zeilen abpunkten. Und dann vielleicht als Fallback doch einen Tooltip. Jetzt ist das Problem, wo wir so ein bisschen reinkommen, einen Tooltip accessible zu bauen. Da gibt's ja so Floating UI und dann gibt's Popper.js und gibt's Tippy.js und das eine ist schon deprecated und das andere ist jetzt gerade das neue Tolle, aber vielleicht ist das neue Tolle irgendwann nicht mehr das neue Tolle. Und ich glaube, für Tooltips gibt's noch nicht so die native Lösung. Dann ist es eben die Frage, vielleicht kann ich was ganz anderes nutzen, dass ich gar nicht erst abklempen muss, also abpunkten muss, damit ich dann auch gar keinen Tooltip brauche. Und damit ich kein Title-Attribut brauche.
Das Marquee-Tag. Dann könnte der Text einfach durchlaufen, egal wie lang er ist.
Oh, wir bauen uns mit einer Web-Component und der neuen Animation API ein Marquee-Tag nach.
Genau. Wobei das Marquee-Tag, glaube ich, wird ja noch, das geht sogar noch. Ich glaube, das war Blink, was man nicht mehr benutzen kann.
Ich glaube, also mein Meine letzten Firefox-Versuche haben Marquee auch nicht mehr
akzeptiert. Echt? Ah, okay, okay.
Ja. Das aber ist ja Chrome da ein bisschen einfach nostalgischer. Aber das weiß ich sein, nicht.
Ja. Oh Gott, es gibt wirklich Blink? Mhm. Das ist ja furchtbar.
Und?
Man kann danach googeln und Google ist da ganz, Google hat da Features eingebaut, dass jetzt alles blinkt.
Ach so, die, du meinst so hier wie das, wie dieses, also die haben quasi in der Google-Suche so einen speziellen Modus bei dem Keyword dann oder was?
Ja.
Ja, Easter Egg.
Ja, also alle, die gerade mal Google in der Nähe haben, auf, zumindest auf meinem Desktop-Browser hier gerade, ich mache das jetzt wieder zu, weil ich komme nicht mehr klar. Ich krieg gleich so ein, ich brauche so eine Triggerwarnung, diese Achtung, hier kann man, hier blinkt's gleich.
Ich werde ja auch nie müde, auf diesen, den Fun-Fact hinzuweisen, dass hier bei jedem String in JavaScript könnt ihr die Methode .blink, Klammer auf Klammer zumachen und ihr bekommt dann zurück einen String, wo dieser String in einem Blink-Tag drin genestet ist, damit ihr den dann ins HTML schmeißen könnt.
Das hätte ich ohne diese Info gemacht.
Ja, siehst du. Nee, aber Paul, was du meintest, eben, wenn man eben Rem und M benutzt und das Ganze eben auch noch auf die Media Queries ausdehnt,
ja,
dann ist halt das Schöne tatsächlich, dass jetzt, wenn man eine Seite hat, die das macht und du hast halt diesen älteren Herrn, der sein Windows auf 400% gestellt hat, dann kriegt er eben auf seinem Full-HD-Bildschirm oder was er dann vielleicht hat, kriegt er trotzdem eben die mobile Seite dann angezeigt, weil die, ja, weil dann eben die Media Query entsprechend schon bei eben, also dem Viertel der Auf- oder dem Vierfachen der Auflösung dann schon quasi zum Tragen kommt. Und wenn es dann auf dem Mobilgerät funktioniert, ungezoomt, dann funktioniert das eben bei dem 400% Zoom genauso, nur eben auf dem großen Bildschirm.
Ja, ich denke also, auch nochmal zu dem Clamp-Thema zurückzukommen, also wie gesagt, Extremfälle sind für mich eigentlich wirklich, wenn eine Zeile Text über den Viewport rausgeht von der Höhe, woanders würde ich den nicht benutzen. Und das ist dann auch wieder nochmal ein anderes Thema, wo ich sagen würde, da müssen wir unsere User kennen, weil wenn wir wissen, das ist jetzt eine Seite, die wird vielleicht intern in der Firma genutzt, da müssen wir nicht die letzten Accessibility-Tests durchführen mit einer 300-Personen-Gruppe, die alles mal durchtestet, sondern da reichen viele andere Sachen und die bringen noch viel mehr. Aber ich denke, es ist wieder wichtig, so ein bisschen auch das Thema Dokumentation zu wissen. Es gibt diesen Clamp-Tag, wenn ich mal an den Punkt komme und jemand sich beschwert, dass halt irgendwas nicht funktioniert, dann ist es wieder wichtig zu wissen, ich kann es ja damit lösen und es ist quasi, auch wenn ich die Syntax immer ein bisschen verwirrend finde und selber mal kurz nachdenke, was überhaupt steht, es hilft zumindest in diesen seltenen Situationen, wo man es tatsächlich mal braucht. Aber grundsätzlich halte ich davon auch meine Finger fern.
Ja, das sind ja wirklich auch, das sind dann so Edge Cases. Ich finde das immer schwierig, auch die zu antizipieren. Da muss man dann wirklich eben immer von Situation zu Situation gucken, wie man damit dann umgeht. Ja.
Und
ja, ich bin da vielleicht ein bisschen gebrandmarkt. Ihr redet von Edge Cases und für Edge Cases völlig fein.
Ja.
Ich habe eben einfach Design schon mal gesehen oder umsetzen sollen, wo ich irgendwann hinterfragen musste, das kann ja keiner lesen. Also das ist ja hübsch, aber so funktioniert das doch in der Realität irgendwie nicht mehr.
Ja.
Du meinst und so Designs, die quasi, wo der Content immer ideal ist, wo die Bilder immer sich super auf quadratisch croppen lassen und
ja, gut, das ist jetzt so ein Default seit 20 Jahren, wo ich diesen Job mache, dass man Vorschläge bekommt, wo halt Hallo ABC drinsteht. Aber nee, wirklich einfach bei Designs. Ich hatte einfach eine sehr lange an jetzt einer Web-App gearbeitet, die ausschließlich User-Content quasi angezeigt hatte. Und das ist auch wirklich eine große Herausforderung. Aber alles abzupunkten in der Realität ist eben nicht die Lösung. Nee. Und das ist teilweise kann man das gar nicht so wirklich hervorsehen, wie es dann in der Realität aussieht. Man merkt das dann schon, wenn quasi sogenannte, ich mache jetzt hier gerade Anführungsstrichen, Bug-Reports kommen. Von Leuten, die dann sagen, ich kann irgendwie diese Seite nicht benutzen. Und dann denke ich, oh Gott, technisch ist was falsch. Und dann sehe ich im Screenshot, ach so, nee, ja, kann man nicht lesen. Das sehe ich auch ein.
Ja, ich finde, da darf man auch nicht vergessen, dass der Browser richtig viel kann und sehr viel selber ordentlich macht. Das heißt, desto mehr wir versuchen, Kontrolle auszuüben, wie das Layout gestaltet wird, desto weniger kann der Browser quasi gute Default-Entscheidungen treffen. Und das ist auch wieder der Punkt, wo ich finde, wir sparen uns Arbeit. Wenn wir mit dem Browser arbeiten, statt gegen den Browser, ist das Leben sehr viel schöner.
Ja.
Ja. Ja, ich finde es auch einen sehr wichtigen Punkt, was so Betriebssysteme angeht oder Browser-Features angeht. Ich werde auf jeden Fall weniger Arbeit und weniger Bugs haben, wenn ich die nativen Elemente verwende und auch per CSS zumindest nicht so sehr überschreibe. Da ich habe Beispiele und ich habe letztens gelernt, dass man bei Text Areas, da gibt's ja so ein Icon. Ich weiß normalerweise nicht mal, wie es aussieht. Jetzt weiß ich es. Das sind so drei diagonale Striche, wo ich dann drag and droppen kann, um meine Text Area größer und kleiner zu ziehen. Und irgendwie gibt es da Unterschiede zwischen Safari und Chrome und Firefox und pipapo. Und ich habe gelernt, dass man das per CSS bedingt übermalen kann. Mhm. Eben jetzt nicht total. Also ich kann jetzt keine Farbe setzen. Das war der Fall, den ich gebraucht hätte. Aber man kann quasi stattdessen ein Hintergrundbild setzen und das machen und dann jenes machen und da. Und ich habe mir diese Lösung angeschaut und wusste, ja, innerhalb von einem halben Jahr ist das auf jeden Fall kaputt. Aber vor allem auch, wenn ich jetzt ein Safari-User bin und ich versuche das so zu stylen, wie es im Chrome ausschaut. Das ist jetzt nicht schlimm. Aber ich denke, über sowas würde ich drüber stolpern, wenn sowas nicht mehr nativ ausschaut. Dann habe ich so ein bisschen, ist das jetzt das richtige Element? Soll ich das so machen? Kann ich da draufklicken?
Ja. Ja, generell die nativen Browser-Styles sind manchmal ein bisschen interessant, behaupte ich jetzt mal. Gerade das, was du angesprochen hast, diese drei Querstriche unten rechts in der Ecke, die meiner Meinung nach schlagen die super fehl, was Accessibility anbetrifft, weil die sind viel zu klein. Die kommunizieren eigentlich gar nicht, was passiert. Und wenn man sich mal ein bisschen in das Pattern reinliest, resizable Layouts, was gegebenenfalls mal bei einer komplexeren Web-Applikation nötig ist, das haben wir jetzt auch bei unserem Produkt, ich habe das Problem mal designt und dann stand ich da und dachte so, wie setze ich das jetzt eigentlich um? Und die Lösung ist, nicht indem man in CSS oder HTML halt dieses Draggable-Element benutzt, weil das ist nicht barrierefrei. Und da kommen wir natürlich an den Punkt, wo wir halt wieder mit JavaScript uns helfen müssen, was jetzt auch nicht das Schlimmste ist, aber wenn ich dann überlege, okay, das wäre eigentlich genau das, vor allem weil wir da schon ein Keyword setzen können und dann Wert zuweisen, das wir als Draggable haben wollen, und dann können wir es nicht stylen und barrierefrei machen, das ist dann doch schon ein bisschen schade, finde ich. Aber da kann man einfach nur hoffen, dass sich der Standard weiterentwickelt und wir in 5 Jahren dann beim Refactoren der Webseite, wenn wir nochmal dran sitzen, das dann vielleicht rausschmeißen können und eine solidere Lösung haben. Ja.
Ja, das sind ja auch immer so Sachen, da kann man ja auch bei der CSS Working Group auch eine Issue aufmachen. Also es ist ja durchaus in Ordnung und sogar erwünscht.
Ja.
Und das eben anstoßen, dass man da sich einfach irgendwie mehr Gestaltungsmöglichkeiten wünschen würde.
Und das würde ich auch sagen, ist sogar sehr zugänglich, also auch sehr barrierefrei, weil die Kommunikation verläuft sehr stark über GitHub. Das heißt, da finden eigentlich alle hin, denke ich. Und GitHub ist natürlich jetzt nicht perfekt, aber auch da haben wir dann wieder eigentlich für alle eine gute Interface-Möglichkeit, um mal mit den Leuten, die das Web gestalten, in Kontakt zu treten. Und die Leute haben auch wirklich Ahnung von dem, was sie tun und antworten meistens sehr schnell. Das heißt, wenn man sich wundert hier, was wäre dann jetzt vielleicht die beste Lösung, vielleicht das Best-Practice-Pattern, dann können die Leute auch einem weiterhelfen. Das finde ich auch sehr schön, weil die Community ist sehr groß und die sind auch selber sehr interessiert, habe ich das Gefühl, dass halt Webseiten barrierefrei sind und dementsprechend antworten die auch darauf und geben sich Mühe, dass diese Informationen sichtbar sind.
Ja. Ja, wir hatten es ja eben auch von dem Details-Element und dem Exclusive Accordions. Da ist es ja jetzt auch seit kurzem, zumindest in Chrome, glaube ich, möglich, die verschiedenen Bestandteile dieser Details, Bausteine tatsächlich sich jetzt herauszugreifen und die zu gestalten. Weil das ja im Grunde, man hat ja dieses Details- und Summary-Ding und der Rest ist ja irgendwie dann in so einer Art Container, aber es gibt kein HTML-Element dafür. Also wie kann man sich die herausgreifen oder wie könnte man das sichtbar machen, irgendwie anders animieren als einfach nur plopp da und plopp weg oder so. Genau. Und ja, da passiert einfach total viel.
Ja.
Gerade auch.
Also was jetzt vor kurzem dahin zugekommen ist, dass wir jetzt bei DetailTag einen Namen vergeben können und alle DetailTags, die den gleichen Namen haben, sind Exclusive Accordions. Das heißt, wenn ich eins anklicke, geht das andere wieder zu. Das ist auch super praktisch, weil vorher mussten wir das alles manuell in JavaScript managen, State, schrecklich. Und da können wir jetzt auch Sachen wieder umsetzen und vereinfachen, die dazu führen, dass alles mehr maintainable ist und wir uns um wichtigere Sachen kümmern können. Und das finde ich, führt auch wieder, um nochmal den Bogen zu spannen, um aufs Thema zurückzukommen, dazu, dass meine Arbeit persönlich einfacher wird mit jedem Jahr, die das Webkomitee daran arbeitet. Und das merke ich halt auch wirklich in meinem Beruf. Aber das merke ich halt auch nur, weil ich natürlich dann diese Entwicklung verfolge. Anderen Leuten muss ich das so ein bisschen hinterhertragen, weil die halt, keine Ahnung, mit einer Komponentenbibliothek arbeiten und alles sehr abstrahiert benutzen. Was auch okay ist, aber wenn man da mal was Kleines machen möchte oder über die Features von dieser Bibliothek hinauskommt, dann steht man halt da. Und dann fängt man an, wahrscheinlich mit JavaScript die Sachen zu lösen, weil als Person, die das benutzt, bist du dann primär mit JavaScript oder TypeScript als Single-Page-Application-Dev unterwegs. Und dann ist JavaScript oder TypeScript deine Art und Weise, Sachen zu lösen. Und das merkt man natürlich auch wiederum in den ganzen Web-Apps, die halt, naja, gerade die, finde ich, sind, merkt man, dass die Leute sich weniger damit beschäftigen, weil sie halt in ihrem JavaScript-Universum sehr viel unterwegs sind.
Genau, also quasi.
Ja, oder wie du sagst, dass da drin einfach eingeschränkt sind, dass wenn man jetzt Komponentenbibliotheken verwendet, ich hoffe, dass es ausreichend welche geben sollte, die einen dann die richtigen Properties auch anbietet, um diverse Attribute an HTML heranzufügen. Oder andere Techniken da irgendwie Attribute durchpurzeln zu lassen. Aber hier sind wir jetzt vielleicht auch bei dem anderen Punkt, von dem ich vorher meinte, dann will man eigentlich nur gerade diese eine Komponente verwenden und sich auf die fokussieren. Und dann bekomme ich als Property noch gesagt, du könntest noch einen Namen vergeben für bla bla. Dann denke ich mir, was interessiert mich dieser Name? Ich muss erst mal lernen, wie ich jetzt diese Komponente richtig einbinde. Und verstehe in dem Moment nicht, dass dieser Name vielleicht ganz toll wäre, weil das bei dem HTML-Element das Name verwenden kann, dann zu diesen folgenden Features führt. Und dann ist es halt schwieriger, als wenn ich gar keine Komponentenbibliothek verwende und bewusst nach Details HTML Tag Google und dann kommt, und da gibt's noch eine Name Tag und es ist dafür da, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr den Fokus darauf zu verstehen, oh, das ist ein nützliches Feature. Aus realistischer Erfahrung kann ich auch sagen, dass es sehr viele Bibliotheken gibt, die einfach solche Sachen nicht unterstützen. Und ja, genau das, was du gerade gesagt hast, man wird dann auch sehr stark limitiert. Und dann muss man entweder extrem klug sein oder ein gutes Team haben und gute Deadlines oder sonst was, um zu sagen, ich werde das jetzt irgendwie schaffen, richtig zu bauen. Aber ich kann komplett auch nachvollziehen, dass ich sogar mit einem dann schlechten Gewissen, obwohl ich eigentlich das Wissen darüber hätte, sagen muss, ich mache das jetzt hier per JavaScript und ich mache mir im JavaScript, jetzt speichere ich mir ein State ab und dann schließe ich halt die drei Dinger und ich öffne das Ding auch wieder.
Ja.
Und das hat ja, glaube ich, für die User jetzt noch nicht den direkten Nachteil, aber mein Code wird umständlicher und ich muss mehr JavaScript ausführen. Und ich habe halt schwierigeren Code, den ich wieder maintainen muss.
Das Problem an der Stelle ist halt, dass viele dann nicht wissen, welche ARIA-Labels sie hinzufügen sollten. Da ist eigentlich der Punkt, wo die Accessibility leider drunter leidet. Denn das ist nämlich das, was das Schöne an diesen Default-HTML-Elementen ist, dass diese ARIA-Labels schon alle integriert sind. Das ist zum Beispiel das große, schöne Beispiel immer mit Landmark-Elements. Das heißt, nicht alles Diffs, sondern Main, Nav, Header, Footer, Aside. Die Dinge, die uns den Code übersichtlicher machen, aber auch den Screenreadern die Seite sehr gut erklären können. Und das kann man natürlich auch alles mit ARIA-Label machen, aber dann sieht der Code auch wieder richtig wild aus. Und dann guckt man drauf, nachdem man es geschrieben hat, und muss sich wieder sehr viel mehr Gehirnleistung abschöpfen, um in diesen Teil reinzukommen und dann was Kleines zu lösen vielleicht. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass nach und nach halt das wächst, dieser Menge an Code, die halt, naja, suboptimal geschrieben ist. Und damit wird es natürlich auch schwerer, langfristig ein Projekt Features hinzuzufügen, vielleicht auch mal Bugs zu lösen, die natürlich super selten vorkommen, auf jeden Fall bei meinen Projekten. oder sie einfach niemand bemerkt, hoffentlich. Aber das, ja, ich finde, da merkt man wieder, wie alles so zusammenspielt und wie viel man lernen kann halt, wie gesagt, schon bei Accessibility-Themen und halt über die Sprache selbst. Und bis jetzt auch, ich habe ja schon über mich gesprochen, dass ich selber das Gefühl habe, sehr viel gelernt zu haben und auch irgendwie sogar stolz bin darüber, wie ich jetzt quasi meine Webseiten bauen, weil ich halt ein gutes Gefühl habe, was dabei rauskommt und das irgendwie nicht nur so ein grobes Gefühl ist, sondern eigentlich sehr konkretes Gefühl ist, ob es jetzt ordentlich ist oder halt auch nicht, das ist aber auch okay. Aber ich habe auch das Gefühl, viele Leute, mit denen ich drüber rede und die dann sehen, dass das geht, die haben auch ein besseres Verhältnis dann zu dem, was die bauen. Und ich glaube, das ist auch für alle, die jetzt zuhören, vielleicht der Anreiz, wenn man sich dann schon mit so einem Podcast wahrscheinlich in der Freizeit beschäftigt, der Grund vielleicht doch mal ein bisschen drüber nachzudenken, das auch zu machen, weil solange man Spaß haben möchte, finde ich, am Coden oder an seiner Arbeit in dem Fall dann ja auch oft, dann ist es doch auch schön für mich persönlich, dass das Ergebnis auch nicht irgendwie einfach nur gerade so funktioniert, sondern ein guten Verständnis, dass es funktioniert, auch das tut, was es soll und auf eine gute Art und Weise. Weil damit haben wir halt auch Webseiten, die hoffentlich dann Leuten barrierefreie Zugänge zu die wichtigen Diensten ermöglichen. Und davon haben wir auch alle dabei was gewonnen, finde ich.
Ja, ja, es ist einfach gutes Crafting.
Ja.
Also so und einfach die Webplattform ausnutzen mit den Features, die es gibt, von denen man irgendwie vielleicht einfach noch nicht alle kennt. Und dann kann man einfach viel auf die eingespielten Mechanismen abwälzen. Muss selber nicht so viel für weniger Sachen gerade stehen, weil das alles eben schon in den Browser-Code gegossen ist. Genau, und wie Vanessa schon gesagt hat, man spart sich vielleicht auch noch das eine oder andere an überflüssigem Code und shippt dann auch noch eine performantere Seite, was ja auch dann alle freut. Ne?
Ja. Ja, ich finde, was ich auch gemerkt habe, die Webplattform ist schon eine der besten App-Plattformen, die man sich heutzutage vorstellen kann. Solange wir jetzt nicht irgendwie hochkomplexe High-Performance-Sachen machen müssen. Aber die Zugänglichkeit und es funktioniert auf allen Geräten eigentlich gleich. Mit ein paar Ausnahmen. Hust, hust, Safari. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, sind gefühlt unbegrenzt und vor allem dann mit so Sachen wie WebAssembly noch viel größer geworden die letzten Jahre. Und ich finde dann auch zu sagen, hier, wir wollen das Web ein bisschen schöner machen, ist halt auch eine langfristige Investition. Und davon können halt vielleicht sogar Leute in 40 Jahren noch profitieren, weil das Web wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre überstehen wird. Ich weiß nicht, ob die aktuelle Microsoft oder Apple UI-Kit Library die nächsten 2 Jahre überstehen wird und noch kompatibel sein wird zu irgendwas. Das ist schon mal ein ganz anderer Zeitraum, in dem man da arbeiten kann.
Ja, ja, man ist halt zumindest forward-kompatibel in die Zukunft hinein. Ne?
Ja.
Ja.
Die einzigen Breaking Changes ist, wenn leider der Marquee-Tag nicht mehr genutzt werden kann.
Oh ja, das ist sehr, sehr schade. Ja. Ja, aber das haben wir ja schon in HTML5, haben wir das ja auch gesehen, dass dann irgendwelche Deprecations wieder zurückgerollt werden. Ich denke auch, dass das Marquee-Tag dann wiederkommt in HTML6.
Auf jeden Fall. Einfach nur, weil wir es können.
Ja. Genau, wir werden dafür ein bisschen die Werbetrommel rühren beim W3C.
Ja.
Ja, cool. Vielen Dank, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und so ein bisschen so diese Perspektive des nicht des Accessibility-Coaches und Beraters, sondern auch mal so des normalen Interessierten und Webdevs im Prinzip reingegeben hast. Genau, und man kann dich auch weiterhin auf der Bühne antreffen. Mhm. Du hast gesagt, irgendwann willst du mal bei der Design-Konferenz was einreichen, aber du bist auch demnächst noch bei der Javaland, ne?
Genau, das ist, ich schau mal kurz meinen Kalender auf. So, schon mal Schnittplan.
Nicht, dass die erst nach dem Release ist, vor oder dass die vor dem Release von dieser Folge ist. Das könnte natürlich passieren.
Die ist, und es ist kein Witz, am 1. April mein Talk um 11 Uhr.
Ja. Ja, wunderbar.
Ja.
Genau, also da kann man dich treffen, wenn man auch im Java-Umfeld unterwegs ist und kann auch mit dir über diese Themen ein bisschen quatschen und dir Feedback geben. Ansonsten kann man dir auch auf verschiedenen Kanälen Feedback geben, denke ich mal.
Oder genau,
mit dir austauschen.
Genau einem. Ich bin auf Mastodon, weil Link in mir zu viel ist.
Ja.
Da habe ich das Privileg, intern nicht damit arbeiten zu müssen, weil ich keinen Kundenkontakt habe direkt. Ich weiß nicht, wie macht ihr das?
Genau, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes und genau, und dann kann man natürlich auch uns eine E-Mail schicken oder uns in unserem Community Slack anhauen, ja, wo du natürlich auch herzlich eingeladen bist, mit reinzuschauen. Und wenn du das nicht tust, dann würden wir dir das weiterleiten, wenn da noch Feedback oder Fragen kommen.
Ja, also ich werde auf jeden Fall euch mal eine URL schicken. Ich glaube, das ist bei Mastodon notwendig.
Ja. Meinst du? Meinst du, finde ich nicht?
Ich weiß es nicht. Ich bin immer selber verwirrt. Ich bin zu selten auf den Social-Media-Plattformen.
Was? Ihr habt das gleiche Problem. Ich weiß auch nicht, ob ich da immer dieses Hockey-Derm dazu sagen muss oder nicht.
Hockey-Derm, ja. Nicht schlecht.
Hockey-Derm.
Ja, ich habe dich tatsächlich nicht gefunden, Paul. Paul, ja. Hempel müsst ihr suchen.
Genau.
Ja, aber wir verlinken das, genau. Du schickst uns das und das verlinken wir.
Ich habe auch noch meinen letzten Talk. Der ist als Webseite natürlich gebaut worden, weil PowerPoint und Co. sind nicht sonderlich barrierefrei und PDF ist ja auch nicht viel besser. Mhm. Da lasse ich euch auch noch mal einen Link da. Ja. Und langfristig, wir arbeiten ja, wie gesagt, auch an einem Produkt und das wird von vornherein barrierefrei geplant. Wenn ihr unseren RSS-Feed vom Blog abonniert, habe ich zumindest vor, mal zu teilen, was ich dabei gelernt habe, um noch mal so ein bisschen den Deep Dive, in Textform zu gießen. Denn ich glaube, das ist für alle Leute, die da eine kleine Referenz haben wollen, vielleicht sehr interessant. Denn ein Projekt auf GitHub zu finden, was alles richtig macht, sage ich jetzt mal vorsichtig, kann ja auch sehr viel helfen. Und ich habe noch keins gefunden. Deswegen hoffe ich, dass ich da mit gutem Beispiel vorangehen kann und mal einen Blogpost erstelle, der allen, die es interessiert, vielleicht dann noch ein bisschen mehr Verständnis geben kann, für was auch immer ich da am Ende produzieren werde. Mhm. Wir werden es sehen.
Ja. Ja, genau. Schmeiß mal rüber den Feed.
Ja. Genau. Und dann danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.
Ja, danke, dass du da warst. Genau. Wir haben ja jetzt hier den Barrierefreiheits-Januar sozusagen ausgerufen. Und haben uns sehr gefreut, dass du dabei bist und den mit uns sozusagen ausfüllst.
Ja, damit beginnen die guten Vorsätze fürs neue Jahr für alle WebentwicklerInnen, die jetzt Lust haben, nochmal die alten Kamellen auszugraben, die alten Git-Repositories nochmal zu klonen und alles schön barrierefrei zu ziehen.
Das hoffe ich auch. Nur noch barrierefreie Seiten.
Ja.
Cool. Dann, vielen Dank. Liebe Grüße nach Mainz. Viele Grüße nach Freising.
Das muss ich mal gucken. Euch beiden.
Den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Und dann geht's nächste Woche noch einmal mit Barrierefreiheit weiter. Bis dann. Macht's gut.
Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.